steht es in Wandel. Sie werden von Menschen immer wieder verändert, genau wie andersherum auch. Wie das Ganze nachhaltig geht, darüber spreche ich mit Expertinnen und Betroffenen. Mein Name ist Konstantin Alexander und das ist der Urban Utopia Podcast. Dieses Mal spreche ich mit Dr. Maren Harnack. Sie hat die Professur für Städtebau und Entwerfen an der Frankfurt University of Applied Science. Wir sprechen über den möglichen Abriss der Frankfurter Oper, den Einfluss von Kultur und ihre Bauten auf die Stadtentwicklung und warum Neubauen oft nicht nachhaltig ist. Viel Spaß beim Hören. Du hast im vergangenen Jahr mit vielen weiteren Menschen in Frankfurt eine Petition gestartet, um das alte Operngebäude zu retten. Was genau war da los?
Das Operngebäude bzw. die Doppelanlage, wie es heißt, es ist ja nicht nur die Oper, sondern auch das Theater da drin, muss ganz saniert werden und zwar gründlich. Und dazu hatte die Stadt schon im Vorfeld ein Gutachten in Auftrag gegeben, das zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Sanierung so um und bei 1 Milliarde Euro kosten wird, egal in welcher Version, also mit Interim oder Komplettneubau oder wie auch immer. Und das schien allen sehr teuer und man hat dann nochmal die Firma beauftragt zu prüfen, ob das nicht doch billiger geht. Das geht nicht billiger. Und dann hat die Stadt tatsächlich relativ plötzlich und unerwartet dem Gemeinderat eine Schlussvorlage gegeben, dass das Opernhaus und das Theater abgerissen und neu gebaut werden soll. Und wir waren davon sehr erstaunt, weil bis dahin eigentlich alle dachten, das Ganze ist auf einem guten Weg, das läuft seinen geregelten Gang, da werden Gutachten erstellt. Es wurde ein sogenanntes Validierungsgutachten beauftragt, was nochmal sozusagen von außen prüfen sollte, ob diese Zahlen, die bei dem Gutachten rauskommen, auch plausibel sind. Und weder das Gutachten selbst war bis dahin vorgestellt worden, noch war dieses Validierungsgutachten irgendwie fertig oder bekannt. Und deswegen waren eigentlich alle total erstaunt, dass da jetzt so ganz plötzlich dieser Abrissbeschluss im Raum stand. Und wir hatten dann vor allen Dingen den Eindruck, dass das doch ein bisschen überstürzt war und dass die Stadtverordneten ja auch diese ganzen Grundlagen gar nicht kennen konnten und auch nicht genug Zeit hatten, um das Material, was ihnen dann zugegangen ist, überhaupt ansatzweise zu studieren. Das war, glaube ich, ungefähr ein Tag oder vielleicht waren es auch 2 Tage Zeit zwischen dem Einreichen dieser Beschlussvorlage und dem Beschluss selber. Also nicht ansatzweise genug Zeit, um da zu einer wirklich informierten Entscheidung kommen zu können. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, eben diese Petition zu starten und zu sagen, so geht's nicht.
Wie war da die Reaktion der Stadt auf so etwas? Oder beziehungsweise konkret irgendwie auf euer Engagement?
Also die Presse hat natürlich darüber berichtet. Wir haben ein unglaubliches Echo gehabt. Da waren wir selber sehr erstaunt drüber. Und wir hatten eigentlich geplant, erst Ende März mit dieser Petition überhaupt in die Öffentlichkeit zu gehen. Und nachdem dann aber schon vorab bekannt geworden war, dass wir daran arbeiten, haben wir das dann sehr, sehr kurzfristig schon am 9. März getan und hatten dann trotzdem bis dahin, ich glaube, fast 400 Unterschriften oder sowas zusammenbekommen von natürlich in dem Fall hauptsächlich Leuten, die prominent sind, die an Hochschulen arbeiten, die sich das auch erstmal überhaupt erlauben können, da so öffentlich ihre Meinung kundzutun. Und da war dann doch das Erstaunen relativ groß, dass das, glaube ich, dass das so ein großes Echo gefunden hat. Und wir haben die Petition dann über change.org öffentlich gemacht und hatten ganz schnell, ich glaube, 6.000 oder sowas Unterschriften noch von allen möglichen Leuten bekommen. Und ich glaube, das hat alle erstaunt. Aber eine offizielle Reaktion, muss man auch sagen, gab es darauf nicht. Also wir haben diese Unterschriften bis heute nicht übergeben können, weil seitens der Stadt das irgendwie nicht für nötig befunden wurde, das entgegenzunehmen.
Vielleicht nochmal ein Stück zurück. Was war das für eine Allianz von Menschen, die sich da zusammengefunden haben?
Tatsächlich angestoßen wurde das Ganze von Philipp Oswald, der Professor für Architekturtheorie in Kassel ist und der in Hessen Vorsitzender des Landesdenkmalrates ist. Das ist jemand, der auch dafür bekannt ist, nicht nur eine Meinung zu haben, sondern sie auch gerne öffentlich kundzutun und der ziemlich gut vernetzt ist und auch Erfahrung mit solchen Kampagnen hat. Und der hat dann verschiedene Leute angesprochen, die ihm mit der Sache irgendwie vertraut erschienen, unter anderem mich, aber auch so Institutionen wie den Hessischen Werkbund, Wissenschaftler, Kunsthistoriker und so alle möglichen Leute, die auf dem Feld von sowohl Kulturarbeit als auch moderne Architektur unterwegs sind und irgendwie was zu sagen haben. Und aus diesem Kreis haben wir dann die Erstunterzeichner akquiriert, die auch in der Petition dann einfach in alphabetischer Reihenfolge genannt werden. Also es gab eigentlich nicht da so ein, nochmal so einen inneren Kreis derjenigen, die das verfasst haben, obwohl es dann ein paar Leute waren, eben der Philipp Oswald, ich, Kollegen vom Werkbund, der Nikolaus Müller-Schöll, der hier an der Goethe-Uni einen Lehrstuhl für Theaterwissenschaften hat, der Carsten Ruhl, der an der Goethe-Uni Kunstgeschichte lehrt, die den Text im Wesentlichen geschrieben haben.
Aus deiner ganz persönlichen Sicht, warum wäre ein Abriss eine Katastrophe dieses Gebäudeensembles?
Katastrophe wäre es, glaube ich, nicht. Also das ist ein bisschen großes Wort. Katastrophen sind ja normalerweise Ereignisse, wo viele Menschen ums Leben kommen und das würde da sicher nicht passieren.
Ja, klar. Warum wäre es besonders schlimm dann?
Also es gibt mehrere Gründe. Das eine ist, dass diese Art von Architektur in Frankfurt ganz stark unter Druck ist. Es hat ja hier eine erfolgreiche Initiative gegeben, dass die Altstadt oder Teile der Altstadt wieder aufgebaut werden. Und die haben total Oberwasser und meinen, man müsse jetzt da mehr tun und diese ganze hässliche Nachkriegsmoderne loswerden. Und das kann ich einmal überhaupt nicht unterschreiben, weil ich finde, dass diese Nachkriegsmoderne eine Architektur ist, die doch ganz wesentlich diese Ideale der jungen Bundesrepublik von so einem Land, das wieder demokratisch wird und das auch in seinen Bauten ausdrückt, verkörpert. Und das darf man nicht einfach wegschmeißen. Da können wir uns heute, finde ich, doch mal wieder die eine oder andere abschneiden. Das Zweite ist, dass ganz generell einfach viel zu viel abgerissen und neu gebaut wird, weil sich das rechnet. Weil die Berechnungsgrundlagen so sind, dass es immer günstiger ist, was Neues zu bauen, weil das Entsorgen von Bauschutt viel zu billig ist, weil die Kosten auch nicht wirklich ehrlich gerechnet werden, wenn so Kostengruppen wie Erschließung, Außenanlagen, Freiflächen und so weiter gar nicht mit eingerechnet werden. Und man dann sozusagen systematisch immer zu dem Ergebnis kommt, dass aus so ganz kurzfristigen betriebswirtschaftlichen Gründen das günstiger ist, Gebäude abzureißen, als sie weiter zu nutzen. Und da ist total viel Energie drin. Da ist auch ganz viel Geschichte drin. Und ich finde, so kann man einfach mit Bestand nicht umgehen. Und wir können es uns eigentlich gar nicht erlauben, ständig Gebäude wegzuschmeißen und neue zu bauen, weil wir eigentlich weniger CO2 produzieren sollten und nicht mehr. Das ist so ein Argument. Das andere ist, dass es einfach auch ein richtig gutes Haus ist, finde ich. Dass an diesem Ort, dass diesen Ort sehr gut besetzt, so gegenüber von den ganzen Banken, so ein breit gelagertes Teil mit einem großen Fenster, was offen ist und was so in gewisser Weise, würde ich sagen, den Anlagenring, der da ankommt, beendet, ne? Der Anlagenring endet sozusagen in diesem großen gläsernen Foyer und auch in der anderen Richtung funktioniert. Das heißt, ich bin in diesem großen gläsernen Foyer und blicke raus auf die Stadt und den Anlagenring und die Banken und dieses Ganze, was Frankfurt so ausmacht. Das ist überhaupt kein Ort irgendwie so lieblich ist oder so, wie sich das vielleicht die Wiederaufbaubefürworter wünschen würden. Aber ich finde, das ist total Frankfurt. Und es ist so ein ganz spezieller Ort. Ich habe mal nach einer Opernausführung mich da noch mit einem Freund aus Hamburg getroffen und der war total geflasht, weil er meinte, das ist der Wahnsinn. Du läufst durchs Bahnhofsviertel, da sind die fertigen Leute und die Nutten, dann kommst du da an bei dem Eurozeichen auf so einem Platz, der ein bisschen ungemütlich ist und dann hörst du aus dem Lautsprecher noch Wagner, der da gerade in der Oper gespielt und auf den Platz übertragen wird. Das gibt es anderswo gar nicht. Das ist echt super spezieller Ort, den so eine Stadt wie Frankfurt, finde ich, gut brauchen kann.
Hm. Du sprichst es, ich hake mal kurz ein. Ja? Du sprichst es ja an, das Umfeld ist von großen Disparitäten geprägt. Einerseits irgendwie ist diese Anlage direkt zwischen dem Bahnhofsviertel und der City. Andererseits stehen im Umfeld, also im direkten Umfeld, sehr, sehr viele Hochhäuser, die überwiegend für Finanzinstitute irgendwie oder von Finanzinstituten genutzt werden. Wenn man jetzt ein bisschen historisch guckt, Frankfurt nach dem Zweiten Weltkrieg, war das ja eine Gegend, die immer schon sehr lebendig war, mit Hausbesetzungen und aber auch so mit Kämpfen eben, ja, in welche Richtung sich Frankfurt entwickeln soll oder wird. Ist da, sag ich jetzt mal, dieser Kampf um die Oper beziehungsweise um dieses Gebäudeensemble auch so ein bisschen symbolisch für Frankfurt?
Symbolisch? Also ich glaube, es wäre total typisch, wenn das einfach verschwinden würde, weil die Frankfurter ja, so nehme ich das wahr, sehr pragmatisch sind, was solche Dinge angeht. Die hängen irgendwie nicht so in vieler Hinsicht an der Vergangenheit, außer wenn es jetzt um den Wiederaufbau der neuen Altstadt geht vielleicht. Und also wenn sowas passiert in Frankfurt, wie Socamp geht nach Berlin, das ist irgendwie, da zucken die kurz mit der Schulter und sagen, ja, wenn Socamp das meint, dann ist das wohl so. Es wird uns auch nicht tangieren oder, ne? Also die sind da so ganz, ganz leidenschaftslos. Und das wäre insofern typisch, aber ich finde eben andererseits auch, auch wieder typisch ist, dass es dann Leute gibt, die sich dafür einsetzen und dafür kämpfen und vielleicht auch wie beim Westend damals in den 60er, 70er Jahren am Ende Erfolg haben. So hoffe ich zumindest.
Da mal eine Nachfrage. Du sagst, Kultur bekommt vielleicht nicht so den Stellenwert. Umzug nach Berlin hast du direkt angesprochen. Warum ist das so? Ist Kultur sozusagen nur so ein Benefit in einer Stadt, die schon sehr, sehr stark durch Handel, durch Messe und Finanzen geprägt ist?
Das weiß ich nicht, weil es andererseits in Frankfurt ja auch so eine ganz starke Unterstützung für Kulturinstitutionen an sich geht. Ich glaube, es geht nicht gegen die Kultur im Allgemeinen, sondern man würde ja eine neue Oper, ein neues Schauspiel bauen. Und ich glaube, es geht eher so darum, dass es gar nicht so wichtig ist, dass es an genau diesem Ort bleibt und in genau diesem Gebäude bleibt. Dass man eine Oper braucht und ein Schauspiel, das ist, glaube ich, unstrittig, sage ich mal. Obwohl man in Frankfurt ja auch das Ballett, was mit William Forsythe ja durchaus eine große und auch eine internationale Strahlkraft auch ganz einfach abgewickelt hat. Ne? Oder das TAT, wo wirklich auch bahnbrechende Produktionen entstanden sind, das ist dann zu so einem Cinemax umgebaut worden. Da hat man also auch so ganz, ohne eine Träne zu verdrücken, das abgewickelt. Kann ich nicht genau sagen, aber dass Frankfurt insgesamt kulturlos ist, würde ich nicht unterschreiben. Da gibt es doch auch ein großes Interesse an den lokalen Einrichtungen.
Ja, und auch ein großes bürgerschaftliches Engagement aus dem Privaten, so wie man das zumindest von außen wahrnimmt. So. Liegt es vielleicht daran, dass Frankfurt als Stadt, also sage ich jetzt mal, auch wieder von außen betrachtet, dass die Situation vor Ort eine sehr viel bessere ist als die meisten Kommunen? Also so, was eine Aufmerksamkeit angeht, irgendwie was eine Wertschöpfung irgendwie vor Ort angeht, was einen Zuzug angeht, dass man sagt, okay, wir müssen da jetzt nicht so einen Fokus draufsetzen?
Das weiß ich nicht. Das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich glaube schon eher vielleicht tatsächlich, dass die Frankfurter ein bisschen Angst haben oder zumindest die Politiker ein bisschen Angst haben, dass die Oper, die ja sehr erfolgreich ist, die jetzt gerade wieder Opernhaus des Jahres war, die auch immer richtig hochklassige Sänger hat und so, dass die vielleicht ins Hintertreffen gerät und dass man da dann international nicht mehr mithalten kann. Ich glaube, dass es eher vielleicht solche Beweggründe sind, und dass es einem natürlich relativ gut geht und man auch sagen kann, ja, dann nutzen wir jetzt doch die schon richtig. Ja, man ist neu und wie man es ja schon öfters in der Geschichte gemacht hat, dass man hat, ach, dieser ganze alte Kram mit den Zwängen und so, das ist doch super, wenn wir neu anfangen können, dann haben wir das alles nicht mehr und dann ist alles richtig toll.
Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand? Im Dezember 2020 ist das Thema ja nochmal aufgegriffen worden von den Medien.
Na, wir haben ja immer das Ziel gehabt als Initiative, wirklich diesen Diskurs darüber, was man eigentlich als Stadt will, mit so einem Haus zu befördern. Und haben deswegen nochmal verschiedene Veranstaltungen gemacht, die genau das versuchen. Und unsere Kritik an der Stadt ist ja nicht, dass es am Ende darauf rauslaufen könnte, dass man neu baut, sondern dass man sozusagen eine Antwort auf eine Frage gibt, die noch gar nicht gestellt wurde, nämlich die Frage, was ist eigentlich das Theater in der Zukunft, was wollen wir damit, was macht das für die Stadt, wer geht da hin, wer spielt da, wer hat da was zu sagen. Bevor man das nicht geklärt hat, kann man ja auch gar nicht sagen, was für ein Theater man eigentlich braucht, ne? Und was uns dann tatsächlich total in die Hände gespielt hat, ist, dass das Foyer, was, nein, ich muss anders anfangen. Also das hessische Denkmalschutzrecht ist ein bisschen speziell, das ist ja Ländersache. Und in Hessen ist es so, dass die Denkmaleigenschaft etwas ist, das ein Gebäude hat oder eben nicht. Und das ist unabhängig davon, ob es auf der Liste der Kulturdenkmale eingetragen ist. Insofern muss jeder Bauherr, der an seinem Gebäude was baut, damit rechnen, dass der Denkmalschutz kommt und sagt, oh, das ist ja ein Denkmal, das kannst du so gar nicht machen. Und theoretisch sollte jeder Bauherr sozusagen proaktiv gucken, ob sein Gebäude möglicherweise ein Denkmal sein könnte und dann den Denkmalschutz kontaktieren und sagen, ich bin mir ja nicht so ganz sicher, könnte das hier nicht denkmalwert sein? Und dann sagen die ja oder sie sagen, nee, ist es nicht. Und im Fall der Doppelanlage ist es so, dass das Denkmalamt sich da schon mal dazu geäußert hat. Und zwar hat der Landeskonservator in einem Rahmen, wo zum Beispiel der Planungsdezernent dabei war und auch andere Vertreter der Stadt, deutlich gesagt, dass er das Foyer, die Drehbühne und die Reste des Theaters von Seeling, die da immer noch drin verborgen sind, für denkmalwert hält. Das ist nur dann in diese Gutachten überhaupt nicht eingeflossen, weil diejenigen, die die Gutachter beauftragt haben, das nicht weitergegeben haben, ne? Also vorher sollen die das wissen, wenn sie nicht von ihrem Auftraggeber erfahren, dass sie auch zu berücksichtigen haben, dass möglicherweise bestimmte Teile Denkmale sind. Und nachdem die Initiative sich dazu geäußert hat, gab es dann zunächst mal, ich glaube im Sommer 2020, ein Gutachten des Landesdenkmalamts, das es nochmal festgestellt hat, dass hier Denkmalwerte bestehen. Und dann auch Ende 2020, ich glaube Ende November war das, tatsächlich die formale Eintragung als Denkmal, so vermuten wir, weil eben die Vertreter der Stadt nicht geneigt gezeigt haben, aufgrund dieses Gutachtens sich irgendwie mit dem Denkmalwert auseinanderzusetzen. Also da gab es mehrmals Äußerungen der PolitikerInnen, dass sie davon ausgehen, das Gebäude sei nicht geschützt, weil es nicht auf der Liste steht. Und das Ende vom Lied war dann für uns sehr erfreulich, dass das Landesdenkmalamt gesagt hat, okay, dann schreiben wir es eben auf die Liste. Und das ist jetzt auch offiziell passiert. Und seither haben sich der Planungsdezernent und die Kulturdezernentin auch dahingehend geäußert, dass das Foyer dann wohl erhalten werden müsse. Das finden wir natürlich super.
Gut, aber nicht das gesamte Ensemble?
Nein, nicht das gesamte Ensemble. Das war aber auch nie das Ziel unserer Initiative, zu sagen, dieses ganze Ding muss in seiner jetzigen Form erhalten werden, sondern wir haben immer die These vertreten, dass man das weiterbauen muss, dass man so wie bisher auch das Teil anschauen muss und überlegen muss, was kann man weiter verwenden und wo muss man möglicherweise auch relativ stark eingreifen. Da gibt es schon Gebäudeteile, die in einem nicht so guten Zustand sind, und das ist ja so ein Konglomerat von ganz vielen Gebäudeteilen, wo man vielleicht auch durchaus einen Teil abreißen und neu bauen kann. Das ist möglich, das ist wahrscheinlich auch sinnvoll, aber deswegen kann man ja ganz viele andere Teile auch einfach behalten und weiter nutzen. Darum ging es uns.
Du hast es ja vorhin schon angesprochen, es geht ja da auch ein Stück weit darum, was ist Theater der Zukunft in der Stadt, beziehungsweise Schauspiel. Welche Ansätze gibt es da?
Ich bin jetzt keine Spezialistin für Theater. Ich bin da sozusagen interessierter Laie und gehe da regelmäßig hin. Aber es gibt Theater, die da schon deutlich weiter sind als das Frankfurter Theater, die ein Programm machen, wo ganz selbstverständlich Menschen mit einem internationalen Hintergrund nicht nur spielen und nicht nur auf irgendwelchen Nebenbühnen spielen, sondern inszenieren und ganz normal Teil dieser Theaterarbeit sind und dann da auch als Kunden hingehen. Das ist natürlich in einem Theater, wo mal vorwiegend weiße Bio-Deutsche auf der Bühne stehen und inszenieren, vielleicht eher nicht so der Fall. Ja, weil da einfach bestimmte Themen auch gar nicht verhandelt werden. Ne? Es gibt Theater, die viel weiter sind, wenn es darum geht, auch aus dem Theater rauszugehen und Gruppen einzubinden, die nicht zum normalen Theaterpublikum gehören, mit Jugendlichen zu arbeiten, an andere Orte zu gehen, auch Menschen mit Behinderungen ganz normal in ihr Ensemble zu integrieren und solche Sachen. Und da ist vielleicht diese normale Guckkastenbühne nicht mehr so das alleinselig machende Modell. Es fehlt in Frankfurt ganz, ganz dringend eigentlich ein flexibler Spielort für etwa 400 Zuschauer. Und den kriegt man in das bestehende Gebäude nicht so ohne weiteres rein. Da müsste man, da könnte man auch Lösungen finden, wie zum Beispiel die Probenbühne so einrichten, dass sie auch mal mit Publikum funktioniert oder solche Sachen. Das ist aber unserer Ansicht nach kein Grund, jetzt zu sagen, deswegen muss man das ganze Ensemble abreißen, damit man dann irgendwo ein Theater baut, was auch eine Probenbühne hat. Mhm.
Du hast es angesprochen, der Umgang mit den Nachkriegsbauten. Warum ist das, oder wie formuliere ich es anders? Gibt es so eine Geschichtsvergessenheit an dem Punkt in Deutschland?
Ich glaube ja. Ich glaube schon, dass wir vergessen, und ich habe das ja auch selber gar nicht erlebt, ich kann mir das nur vorstellen, dass viele Menschen vergessen, dass die Zeit, als so ein Theater, wie das in Frankfurt zum Beispiel gebaut wurde, eine Zeit war, wo noch unglaublich viele Alt-Nazis überall unterwegs waren, in den Gerichten, in den Schulen, in den Unis, ne, in der Verwaltung, auch in der Kulturszene, und dass da solche Prozesse auch an solchen Orten wirklich stattgefunden haben, wo sich Menschen mit dieser Vergangenheit auseinandergesetzt haben und mit dem auseinandergesetzt haben und wirklich miteinander verhandelt haben, was diese Gesellschaft eigentlich ist und wo man eigentlich hin will. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist was, was auch in solchen Orten dann drin hängt. Also das kann man nicht mitnehmen. Und da gibt es so, da müsstest du noch mal einen Theaterwissenschaftler vielleicht zu befragen. Da gibt es wirklich Inszenierungen in Frankfurt, die auch Geschichte geschrieben haben. Was auch daran liegt, dass das Theater eben so gebaut ist, wie es gebaut ist. Das ist die größte Bühne in Deutschland. Und für das Theater, oder ich sag mal, die Theatermacher empfinden das zum Teil als Problem, weil das heißt, dass die Inszenierungen möglicherweise teurer sind, weil die Regisseure das auch ausnutzen, dass die Bühne so groß ist. Und es heißt, dass sie ihre Produktion nicht einfach an andere Stadttheater weiterreichen können, weil die dann eben nicht so eine große Bühne haben. Und es wurde in diesem ersten Gutachten tatsächlich untersucht, das muss man sich mal zu Gemüte führen, was es kosten würde, die Portalbreite der Bühne zu verringern. Also eigentlich völlig absurd, eine Bühne sozusagen schlechter zu machen, damit okay. sie mehr Standard ist. Ja? Was das also kosten würde, was das dann kommt es, dann musst du vorne Sitze wegnehmen, weil man dann ja nicht mehr reingucken kann. Dann hat man weniger Publikum, dann muss man das hinten irgendwie wieder ranbauen, dann wird es mit der Erschließung schwierig. Also absurde Ketten kommen da in Gang, um eine Bühne kleiner zu machen und um sie mehr so zu machen, dass sie Standard ist wie alle anderen Bühnen auch. Und das verstehe ich zum Beispiel gar nicht, weil wir an vieler Stelle beklagen, dass alles so Standard wird, ne? Dass die Fußgängerzonen alle gleich sind, dass die Läden alle gleich sind, dass die Städte alle gleich sind. Und dann fangen wir an einer anderen Stelle an, sagen, ja, unser Theater machen wir jetzt auch noch so wie alle anderen Theater, damit die Inszenierungen nicht mehr so speziell sind, dass man sie nur in Frankfurt machen kann. Das finde ich total abwegig, ehrlich gesagt. Und das sind aber sozusagen Gedanken, die da mit reinspielen, wo wir von der Initiative, hier insbesondere auch die Theaterleute in der Initiative sagen, das kann man wirklich nicht machen. Das ist eine Bühne, die in vieler Hinsicht Geschichte geschrieben hat. Und diese Bühne gegen eine zu tauschen, die dann so normaler Standard ist und eben diese ganze Geschichte auch nicht mehr in sich trägt, das ist eigentlich, das ist wirklich ein Sakrileg.
Wie sieht das aus mit der ästhetischen Dimension? Gerade die Nachkriegsmoderne ist ja geprägt einerseits von dem Einsatz von sichtbarem Beton, aber auch so einer Nüchternheit. Ist das etwas, wo Menschen heutzutage sagen, oh, da fehlt mir etwas? Aus deiner Sicht?
Also da musst du wahrscheinlich andere Menschen fragen.
Also wie siehst du die Diskussion? Also,
mir fehlt das überhaupt nicht. Ich habe letztens mit einer Kollegin gesprochen, die dann meinte, so, ja, mit der Altstadt, da können die Leute sich identifizieren und da fühlen sie sich dann zu Hause und verstanden. Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn ich da durchgehe, ich fühle mich ehrlich gesagt nicht repräsentiert, sondern ich fühle mich total bedrückt davon. Mich macht das wirklich... Irgendwie zieht das runter. Und dann hat sie mich irgendwie auch total entgeistert angeguckt und meinte, ja, Sie sind ja auch keine Frankfurterin. Aber ich glaube, dass das wahrscheinlich nicht nur mir so geht. Also man denkt erstmal, alle müssen doch dieses wilhelminische, historistische Zeug da gut finden. Aber ich glaube, dass das vielleicht nicht nur mir so geht, sondern dass inzwischen viele Leute erwachsen sind, so wie du und ich, die mit dieser Art von Architektur aufgewachsen sind und die da auch, sag ich mal, so eine emotionale Verbindung dazu haben. Und speziell dieses Foyer mit dieser ganz großen Deckenskulptur von Zoltán Kemény da drin, das ist tatsächlich ein moderner Bau, der bei ganz, ganz vielen Leuten ganz positive Emotionen hervorruft. Ja, das denkt man gar nicht so vielleicht, weil das ja modern ist und auch ein bisschen sperrig, so dieser total, es ist ja eine echt merkwürdige Form eigentlich. Ne? Also dahinter ist das alte Theater, dahinter ist das Schauspiel, was älter ist. Und ganz zum Schluss hat man dieses Foyer davor gebaut, was das alles zusammenklammert und ein Bau ist, der, glaube ich, 150 Meter lang ist und 10 Meter tief oder so irgendwas. Und wahrscheinlich 8 Meter hoch oder so. Also eine ganz, ganz merkwürdige Proportion eigentlich. Und das Tolle ist ja, dass man von außen immer die Skulptur auch sieht und man sieht, was da drin ist. Und ganz, ganz viele FrankfurterInnen haben eine sehr innige emotionale Verbindung dazu, würde ich schon sagen. Vielleicht nicht zu anderen Bauten der Nachkriegsmoderne, aber zu dem schon.
Was kann denn passieren, beziehungsweise was können wir alle machen, damit diese Phase der Architektur und Stadtplanung vielleicht irgendwie mehr gewürdigt wird? Weil es ist ja wirklich in jeder und nahezu jeder Kommune so, diese Gebäude verschwinden.
Ja, das, was wir jetzt machen, ich glaube, man kann nur immer wieder argumentieren. Ja, man kann einerseits Bildungsarbeit machen, das versuche ich ja auch in meiner Arbeit an der Hochschule, über die Hochschule hinaus sozusagen für die allgemeine Öffentlichkeit anzubieten. Man kann einfach Bildungsarbeit machen und sagen, was dahinter steckt, warum diese Gebäude so sind, wie sie sind, was daran gut ist, und die Leute damit in Kontakt bringen. Ja, also ganz oft ist es ja so, dass man Sachen auch gar nicht kennt. Ja, man sieht die vielleicht mal von außen, man weiß aber gar nicht, was die für Qualitäten haben, wie Leute darüber denken, die mit diesen Gebäuden oder Siedlungen oder was auch immer täglich zu tun haben und sie benutzen, dass sie damit vielleicht total glücklich sind, weil viele Dinge sehr gut durchdacht sind, die man von außen gar nicht sieht. Das ist das eine. Man kann auf der tatsächlich auf dieser Ebene von grauer Energie argumentieren. Ne? Wir sind in einer Phase, wo wir echt gucken müssen, dass wir nicht mehr der Erde zumuten, als sie tragen kann. Und klar kann man sagen, ja, so ein Theater, das ist jetzt, das bringt's ja nicht, oder das ist jetzt eine Energieschleuder, weil es diese großen Scheiben hat. Klar, ja, deswegen muss man das ja auch anfassen und sanieren, aber ich glaube, dass wir so ganz, ganz grundsätzlich und unabhängig von der Qualität der Architektur an sich viel stärker lernen müssen, mit dem umzugehen, was da ist. Und wenn es nicht schön ist, was ja häufig auch der Fall ist, dann muss man es eben so umbauen und umnutzen, dass es schön wird. Ja? Und da sind die ArchitektInnen gefragt, die nicht so stark darauf drängen sollten, immer sozusagen ihre super geniale Neubauidee umzusetzen, sondern auch die ArchitektInnen sollten so einen Bestand eher als was verstehen, was sie auch zu anderen Lösungen anregen kann. Also ich kenne Kollegen, die sagen, es ist mir so ein Neubau auf so einer leeren Fläche, das ist mir eigentlich viel zu langweilig, da habe ich überhaupt nichts, mit dem ich auseinandersetzen kann. Das ist eigentlich die Haltung, die wir in der ArchitektInnenschaft brauchen. Und bei den Bauherren, da muss auch so ein Umdenken stattfinden, dass sie halt auch lernen, dass es nicht unbedingt risikoreicher ist, es umzunutzen, dass es nicht unbedingt teurer wird. Und ich glaube, dass gerade Kommunen und öffentliche Auftraggeber da echt mit gutem Beispiel vorangehen müssen. Eine Stadt wie Frankfurt, die hat sich Regeln gegeben und die sagen bei der Bewertung von Investitionen, da müssen, in der Regel werden monetäre Aspekte mit 70% bewertet. Das heißt, in der Frage, baue ich das Schauspiel und die Oper neu oder saniere ich das Ganze, werden 70% ist nur Kohle. Ja? Und die anderen 30%, da kommt dann rein, Nachhaltigkeit, Gestaltungsqualität, künstlerische Qualität, Nutzungsqualität. Ich finde, ehrlich gesagt, ist das für ein Gebäude, was wir dann vielleicht 100 Jahre nutzen, völlig falsch rum. Da muss man wirklich das Ganze mal vom Kopf auf die Füße stellen und sagen, es kann doch nicht sein, dass wir das alles aufgrund der monetären Belastung entscheiden und dann noch nicht mal einrechnen, dass das vielleicht gar nicht alles berechenbar ist, dass wir den Bauschutt viel zu billig entsorgen, das kostet ja dann an anderer Stelle, wird das subventioniert, ne? dass da irgendwie eine neue Bauschuttdeponie erschlossen wird oder sowas, weil wir so viel Müll haben. Das ist, glaube ich, da muss man wahrscheinlich auch richtig neue Gesetze machen, die sagen, abreißen darf man nur, wenn es gar nicht anders geht oder irgendwie sowas.
Im Grunde genommen ein Plädoyer für wirklich ganzheitliche Nachhaltigkeit, nicht nur im kulturellen Sinne, sondern auch dann im ökologischen und ökonomischen Sinne.
Ja, Genau. Und dann und ein Plädoyer für Kostenehrlichkeit, das würde ich wirklich sagen. Also wir externalisieren ja total viel, ne? Diese ganzen Umweltkosten und so, das ist das eine. Aber auch in so einer Berechnung der Kosten, da geht man dann davon aus, das ist sehr unseriös, ne? Dass man ein neues Grundstück hat. Und wenn man das gar nicht weiß, welches Grundstück das ist, lässt man eben manche Kostengruppen aus dem Vergleich raus. Ja, zum Beispiel dieses, was Herstellung heißt es, glaube ich, oder so, die ersten Kostengruppen, wo es so um eben Erschließung, Leitungen und dieses ganze Zeug geht. Grundstücksnebenerwerbskosten, lauter so Kram, das rechnet man also da gar nicht mit rein. Das ist schon mal das erste Unseriöse. Das zweite Unseriöse ist, dass man dann davon ausgeht, wenn ich ein neues Gebäude baue, ist alles ideal. Das stimmt ja nicht. Ich habe ja ein Grundstück und das hat auch wieder Zwänge. Ja? Und dann hat man in Frankfurt dieses Grundstück an der neuen Mainzer Landstraße ins Spiel gebracht, als ein Standort, wo ich mich dann frage, naja, wenn das jetzt so ein Problem ist an dem Standort, dass das schlecht erschlossen ist und dass man diese eine Straße da sperren muss, wenn was Großes angeliefert ist, dann frage ich mich, wie das dann in dieser total engen neuen Mainzer Straße besser werden soll. Das kann gar nicht besser werden. Da habe ich eine viel schlechtere Erschließung. Das ist nur von einer Seite erschlossen, das Grundstück, und nicht von dreien. Es ist kleiner. Ich habe die Zwänge, dass ich dann obendrauf noch ein Bürohochhaus errichten muss und so. Das ist wirklich total unseriös zu behaupten, das sei ein Standort, an dem ich günstiger eine neue Oper bauen kann, als in dem Standort, wo sie jetzt ist.
Wie geht's jetzt weiter? Einerseits von euch, andererseits, was hat die Stadt konkret für Pläne angekündigt?
Na, also das eine, was die Stadt ja schon angekündigt hat, ist, dass sie das Foyer jetzt wohl erhalten wird. Und mehr wissen wir nicht. Aber meine persönliche Vermutung ist, dass schon allein aus fiskalischen Gründen man das ganze Programm total wird abspecken müssen und dann zwangsläufig an dem Standort bleibt und zwangsläufig mit viel mehr Bestand arbeitet.
Durch die Corona-Pandemie und
das. Durch die Corona-Pandemie und die ganzen Schulden, die man jetzt hat und den Wirtschaftseinbruch und so weiter und so fort. Das glaube ich schon, dass es dazu führen wird, dass man da erstmal noch länger an dem Standort bleibt. Jetzt muss man bestimmte Sachen angehen, zum Beispiel Brandschutz. Das heißt, da wird auch wieder investiert. Und mit allem, was man da investiert, macht man es natürlich auch wahrscheinlicher, dass man da bleibt. Wobei, andererseits, also das ist vielleicht ein Wunschdenken, andererseits hat man ja noch vor nicht mal 10 Jahren, glaube ich, einen neuen Werkstattturm eröffnet und wäre jetzt auch bereit, den einfach abzureißen. Muss man sich mal reinziehen, 10 Jahre.
Das heißt, im Grunde genommen, einerseits durch euer Engagement, aber vielleicht auch ein Stück weit durch die Corona-Pandemie, könnte es heißen, das Gebäudeensemble wird umgebaut, wird weiterentwickelt und bleibt vor Ort erhalten.
Ja, oder vielleicht geht auch nur eine Bühne an einen anderen Standort oder so irgendwas. Also ich glaube jedenfalls, dass ich glaube tatsächlich, dass die Verantwortlichen der Politik ein bisschen erstaunt darüber waren, dass sich so ein Widerstand geregt hat, weil das ja in Frankfurt eher untypisch ist in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen. Ne? Da hat sich eigentlich nie so eine Bewegung gebildet, die sich wirklich für ein Gebäude eingesetzt hat oder so. Da hat man viele total tolle Gebäude einfach abgebrochen und keinen hat es gejuckt.
Ja, alles klar. Vielen, vielen Dank für die Einblicke in euer Engagement und ich gehe mal davon aus, dass das auch noch nicht zu Ende ist.
Davon würde ich ausgehen. Ich glaube, sehen wir mal. Wir werden vielleicht auch noch mehr Veranstaltungen, so Diskussionsveranstaltungen machen, da sind wir jetzt einfach an einem Gucken, wobei auch natürlich alle, auch wegen der Pandemie, mit so viel Online-Lehre und so Zeug beschäftigt sind. Dass da auch im Moment die Ressourcen nicht so in dem Maße da sind.
Alles klar. Vielen Dank und alles Gute.
Danke dir.